Der barmherzige Samariter. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und fragte: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Was für eine Geschichte. Wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, wenn man so an das Christentum denkt, wenn man an Jesus denkt, eine Geschichte, die die meisten von uns wahrscheinlich mal im Religionsunterricht auseinandergenommen haben. Eine super bekannte Geschichte, aber auch eine Geschichte, die uns unglaublich herausfordert, die uns schockiert, die einen hohen Anspruch an uns stellt. Eine sehr interessante und tiefe Geschichte. Und ich möchte heute mit uns ein paar neue Perspektiven auf diese Geschichte wagen. Dazu brauche ich den Pointer. Und dazu will ich einfach mal in den ersten Satz ein bisschen einsteigen. Denn ich glaube, diese Geschichte ist ein hohes literarisches Kunstwerk. Und das sieht man allein, wenn man nur diesen ersten Satz sich anguckt. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Total sachlich und neutral beschreibt hier Jesus eine eigentlich total brutale und gefährliche Situation. In diesem ersten Satz wird ein Bild aufgemalt, so ein Grundsetting, ein Gefühl, Situation erzeugt, das für die gesamte Geschichte ausschlaggebend ist. Es geht um einen Menschen. Jesus spricht hier, denke ich, ganz bewusst von einem Menschen. Wir wissen nicht, wer dieser Mensch ist. Wir erfahren nicht, was er arbeitet. Wir erfahren nicht, wo er lebt. Wir erfahren nicht, ob er Familie hat. Nein, es geht um einen Menschen. Die Identifikationsfläche ist ganz, ganz breit und groß. Das Einzige, was wir vielleicht vermuten könnten, ist, dass dieser Mensch erstens ein Mann ist, weil zu der damaligen Zeit waren Frauen meistens nicht alleine unterwegs, das war sehr gefährlich. Und was wir auch vermuten können, ist, dass dieser Mensch ein Jude war. Denn diese Strecke, auf der er sich hier bewegt, ist eine Strecke innerhalb Israels. Und dieser Mensch ist jetzt nicht auf irgendeiner Strecke unterwegs, nein, er ist auf einer ganz bestimmten und besonderen Strecke unterwegs, nämlich von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem ist eine Stadt, die auf einem relativ hohen Berg liegt. 750 Meter über dem Meeresspiegel. Und man sieht es, er geht hinab. Er geht einen steilen Weg hinab, nämlich nach Jericho. Jericho ist eine der tiefstgelegensten Städte auf der gesamten Welt. Das liegt in diesem Jordangraben. Das liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Dieser Mann geht also auf einer Strecke von 27 Kilometern ungefähr eine Höhendifferenz von über 1000 Metern hinab. Und zwar nicht durch eine schöne waldige Region oder eine Feldregion, wo alles fruchtbar ist. Nein, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war. Hinter Jerusalem fängt eine Wüste an. Das ist eine der kleinsten Wüsten auf der Welt. Eine total trockene Region. Keine Sandwüste wie die Sahara, aber eine steinige, öde Region, durch die dieser Mann unterwegs ist. Eine einsame Region. Dort wohnt keiner. Und wir kriegen immer mehr hier so ein Gefühl, was Jesus hier für ein Grundsetting aufmalt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt über, was einsame Regionen auszeichnet. Einsame Regionen sind erstmal dadurch gekennzeichnet, dass Begegnungen, Aufeinandertreffen sehr viel intensiver sind. Ich war vor anderthalb Jahren mal mit einem Kumpel in Schweden wandern und wir haben am Tag vielleicht 5 Leute getroffen. Und diese Aufeinandertreffen, die waren viel intensiver, als wenn ich jetzt hier am Jungfernstieg durch die U-Bahn-Station laufe und mir pro Minute 50 Leute entgegenkommen. In einsamen Regionen sind Begegnungen ganz intensiv. Und einsame Regionen sind auch noch durch eine andere Sache gekennzeichnet. Du bist viel mehr auf Hilfe angewiesen. Da sind einfach keine Menschen, die dir helfen könnten. Es sind ganz wenige Menschen, die dir nur helfen. Und eine dritte Sache noch, in einsamen Regionen sieht auch niemand, wenn du nicht hilfst. Einfach nur mal für das Gefühl, wo befinden wir uns? Was malt Jesus hier für ein Bild? Dieser Mann ist also in dieser einsamen Region unterwegs und auf einmal kommen da Räuber. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn zu der damaligen Zeit gab es eine verarmende Unterschicht in Israel, die sich gerade in diese Region zurückgezogen hat, weil es dort Höhlen gab, in die sie sich gut verstecken konnten und wo sie dann unschuldige Reisende überfallen konnten und so ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Gar nicht so unwahrscheinlich, was Jesus hier erzählt von diesem Mann, der unterwegs ist und dann überfallen wird und dort gelassen wird. Und für uns ist das wahrscheinlich unvorstellbar. Ich weiß nicht, keiner von uns ist bestimmt mal von einer Gruppe fremder Menschen zusammengeschlagen worden, halbtot zurückgelassen worden und dann wurden ihm auch noch die Klamotten weggenommen. Der liegt da nackt in seiner eigenen Blutlache und hat wahrscheinlich schon mit seinem Leben abgeschlossen. Eigentlich könnte nach diesem allerersten Satz, der hier beschrieben wurde, die Geschichte auch schon zu Ende sein. Bei so einer einsamen Region, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand vorbeikommen sollte? Aber es kommt wer vorbei, denn wir lesen den nächsten Satz. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Was für ein Zufall, da kommen wirklich zwei Personen komplett unabhängig voneinander an diesem Menschen vorbei und könnten helfen. Aber sie machen es nicht. Sie gehen vorbei, sie sehen ihn und gehen weiter. Unglaublich. Und uns als Hörer dieser Geschichte kommt natürlich ganz schnell der Gedanke, warum ist das so? Warum gehen diese beiden Personen vorbei? Und um das zu verstehen, muss man sich diese beiden Personen angucken. Nämlich im Gegensatz zu dem Menschen, der nicht näher definiert wurde aus dem ersten Satz, haben wir hier zwei eindeutig klassifizierte Menschen. Wir wissen hier, das ist ein Priester und ein Levit. Priester und Leviten gehörten beide zu der damaligen Zeit zum Tempelpersonal. Sie haben im Jerusalemer Tempel gedient, haben dort Gottesdienste veranstaltet und ihren Tempeldienst verrichtet. Und um im Tempel zu dienen, musste man nicht irgendwie ein gutes Abitur gehabt haben oder irgendwie besondere religiöse Kenntnisse haben. Nein, ein Priester oder ein Levit wurde man, weil man als Priester und Levit geboren wurde. Diese Menschen waren ein ganz bestimmter Teil, eine Volksgruppe innerhalb der Israeliten. Die Menschen hatten von Geburt an ein Erwählungsbewusstsein. Wir sind diejenigen, dem Jerusalemer Tempel Gott dienen. Wir sind ein besonderer Teil innerhalb von Israel. Sie hatten also eine ganz bestimmte religiöse Prägung. Sie hatten eine ganz bestimmte Brille, mit der sie die Welt wahrnehmen. Ich will euch das mal deutlich machen. Also sie haben so eine Art Brille gehabt, mit der sie an diesen Menschen vorbeigelaufen sind und ihn gesehen haben. Und ihre religiöse Brille hat ihnen gesagt, na, diesen Menschen können wir nicht helfen, denn wenn ich diesem jetzt helfe, diesem Mann, der da verletzt auf dem Boden liegt, dann muss ich mich einer komplizierten und umständlichen Reinigungsprozedur unterziehen. Blut und tote Menschen oder halbtote Menschen waren für diese besondere Gruppe ein Tabu. Und ich glaube, dass wir alle in gewisser Weise so eine Art Brille haben, mit der wir durch die Welt laufen. Wir alle haben eine Art Prägung, wir alle haben irgendwie eine westeuropäische, vielleicht christliche Erziehung genossen. Und wir alle sehen Dinge mit unseren Brillen, mit unseren Augen. Und das ist gut so, denn es gehört zum Menschsein dazu. Ich will euch das einfach mal zeigen, warum wir einfach alle eine Brille haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Bild seht, dann kommen in euch ganz bestimmte, ganz konkrete Gedanken auf, die vielleicht durch Zeitungen oder Medien irgendwie in euch hervorgekommen sind. Oder wenn ihr dieses Bild seht, da kommen in euch auch ganz bestimmte Gefühle vielleicht hoch und Verhaltensmuster. Wie verhalte ich mich jetzt gegenüber dieser Sache, gegenüber dieser Person? Und ich denke, dass diese Brillen gut sind. Sie gehören nämlich zum Menschsein dazu. Wir brauchen diese Brillen. Ohne diese Brillen würden wir total hilflos durch die Welt laufen. Wir wüssten uns gar nicht, wie wir uns verhalten sollten. Aber die entscheidende Frage, die ich an dieser Stelle stellen möchte, erstens, bist du dir deiner Perspektive auf die Welt bewusst? Bist du dir deiner Brille bewusst, mit der du durch die Welt gehst, mit der du Sachen einordnest, aus der sich auch dein Handeln ergibt? Und die zweite Frage ist, dürfen aufgrund dieser Perspektive, dieser Brille, Menschen leiden? Dieser Mann, diese Menschen, Priester und Levit, kommen ja vorbei und aufgrund ihrer religiösen Prägung gehen sie weiter. Ihr religiöses System bleibt intakt, aber der Verwundete bleibt liegen. Und daher an uns die Frage, sind wir uns unserer Perspektive, unserer Prägung auf die Welt heute bewusst? Die Geschichte geht dann ja weiter. Es tritt eine weitere Person auf, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Waren die ersten beiden ja schon eine eigentlich total unerwartete Persönlichkeiten, die hier aufgetreten sind, finden wir hier mit dem Samariter eine weitere Person, die man absolut nicht erwartet hätte. Vielleicht muss man das ein bisschen erklären. Samariter und Juden konnten sich aufs Tiefste nicht ausstehen. Die hatten zwar an sich den gleichen Gott, hatten auch die 5 Bücher Mose für sich als heiliges Buch, aber haben sich gegenseitig nicht ausstehen können, weil sie verschiedene Heiligtümer hatten, verschiedene Tempel. Und diese Feindschaft ging teilweise sogar so weit, dass einmal die Samariter den Jerusalemer Tempel komplett mit Knochen ausgefüllt haben und die Juden dann in einer wochenlangen Prozedur diesen Tempel wieder reinigen mussten. Und die Samariter wiederum wurden von den Juden aufs Abgrundtiefste gehasst. Die wurden öffentlich im Synagogengottesdienst verflucht. Also das war nicht nur, oh, wir mögen uns nicht, sondern die haben sich echt abgrundtief gehasst. Und dieser Samariter hat also in gewisser Weise auch seine eigene Brille, mit der er jetzt hier vorbeikommt und diesen Menschen sieht. Und mehr noch als die anderen beiden hätte er guten Grund zu sagen, ich muss nicht helfen. Was geht mich dieser Typ an? Wahrscheinlich hat er auch irgendwie mal uns beleidigt oder was weiß ich. Ich müsste ihm nicht helfen. Aber dieser Samariter, der vorbeikommt, kommt vorbei und ich stelle mir das so vor, dass er in diesem Moment bereit ist, seine Brille abzunehmen. Seine Prägungsbrille, seine Perspektive, mit der er auf die Welt guckt, abzunehmen und dass sich in diesem Moment die Augen von den beiden treffen. Die Augen des Verletzten und die Augen des Samariters und auf einmal hier klar wird, das ist so eine krass existenzielle Begegnung. Der Mensch sieht, der Samariter sieht diesen Menschen hier vor sich leiden. Und wir lesen weiter. Und als er ihn sah, jammerte er ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was mich so berührt hat, ist eigentlich dieses eine Wort hier. Es jammerte ihn. Das ist der Unterschied zwischen dem Samariter und dem Priester und dem Leviten. Es trifft ihn, was er dort vor sich sieht. Er ist berührt, er lässt sich anrühren, dieses, was er dort vor sich sieht, das geht über die Perspektive hinaus, wie er die Welt wahrnimmt. Und in diesem Moment wird der Samariter zum Nächsten. Zum Nächsten für diesen Verletzten auf dem Boden. Und da ist, denke ich, für uns die Frage ganz konkret, bist du bereit, deine Perspektive zu überwinden, und dich jammern zu lassen? Bist du bereit, wenn du auf Menschen triffst, sie nicht mit deiner Perspektive anzugucken, mit der du geprägt worden bist, sondern bist du bereit, den Menschen vor dir zu sehen, der dort vor dir gerade leidet? Bei mir wird das zum Beispiel immer ganz konkret an dem Thema, wenn ich Obdachlose auf der Straße sehe. Weil ich ganz schnell mit meiner Perspektive auf diese Menschen gucke und denke, ja, wenn ich ihnen jetzt Geld gebe, dann geben sie es für Alkohol aus oder für Drogen oder das bringt doch eh nichts. Ganz schnell bin ich in meinem Perspektivdenken drin. Und dabei vergesse ich aber, den Menschen vor mir zu sehen und mich anrühren zu lassen von dem Leid, das dieser Mensch hat. Aber das kann für uns alle aber auch ein anderes Beispiel sein. Das kann auch ein nerviger Arbeitskollege sein. Oder vielleicht sogar andere religiöse Menschen, Menschen anderer Religionen vielleicht, die ich auch mit meiner Perspektive angucke und irgendwie einordne und dann es gar nicht zu so einer Begegnung kommt. Und man muss auch leider sagen, dass teilweise in der Kirche und gerade in evangelikalen Kreisen zum Beispiel Homosexuelle mit dieser Perspektive angesehen werden. Mit einer Brille irgendwie in meinem religiösen System, ihr passt nicht rein, ich gehe lieber vorbei, nein. Sich anrühren zu lassen von der Situation der Menschen. Und ich glaube, was hier deutlich wird, ist, dass Leid ein Schlüssel für Begegnung ist. Sonst wäre dieser Samariter und dieser Jude, wären wahrscheinlich nie aufeinander getroffen, hätten nie ein Wort miteinander geredet, aber dadurch, dass der eine leidet, kann es zu Begegnungen zwischen diesen beiden kommen. Ich möchte jetzt noch eine dritte Perspektive aufwerfen. Wir haben jetzt die Priester und den Leviten und den Samariter gehabt. Aber was ist eigentlich mit dem Verletzten? Der Verletzte hat auch seine Perspektive auf die Welt. Nämlich, ich würde es nennen, eine Perspektive des Schmerzes, eine Perspektive des Leidens. Wenn man leidet und Schmerz verspürt, kommen, denke ich, ganz bestimmte Fragen auf. Fragen wie, wer steht mir eigentlich bei? Wer hilft mir? Und man muss sagen, aus dieser Perspektive des Verletzten kommt es ja dazu, dass die Hilfe nicht aus einer Richtung kommt, aus der er es erwartet, sondern die Hilfe kommt aus einer unerwarteten Richtung. Man muss sich das mal vorstellen, wie wenn jetzt hier ein HSV-Fan liegt und dann kommen seine Fankollegen vorbei und dann kommen der Fußballspieler aus seinem Verein noch vorbei und die gehen alle vorbei und machen nichts. Und dann kommt der St. Pauli-Fan, hilft ihm auf, bringt ihn ins Krankenhaus. Oder hier liegt ein Linker von der G20-Demo, total niedergeschlagen. Dann kommen seine Freunde von der Antifa vorbei, laufen vorbei. Seine Freunde von der Partei, seine Genossen, laufen auch vorbei. Und dann kommt ein AfD-Politiker und hilft ihm auf. Die Hilfe kommt aus einer Richtung, die du nicht erwarten würdest. Die Perspektive des Verletzten erweitert sich. Und jetzt kann man, denke ich, einen sehr interessanten Move sozusagen machen. In der alten Kirche wurde dieser Samariter immer wieder auf Jesus hingedeutet. Jesus ist dieser barmherzige Samariter. Er ist dieses Vorbild für diese absolute Nächstenliebe, diese absolute Hingabe, der sich zum Menschen hinwendet und ihm aufhilft. Und in dem Sinne kommt Jesus auch aus einer Richtung, kommt mit Hilfe aus einer Richtung, von der es der Verletzte gar nicht erwarten würde. Jesus bricht die Erwartungen, die der Verletzte hat, die wir als Menschen haben. Ich denke, das hat man ganz oft, wenn man irgendwie sein Leid hat und denkt, ja Gott, kannst du mir bitte helfen? Und dann beschränken wir Gott auf eine Art und Weise, er müsste uns jetzt doch genau so helfen. Aber dann kommt Gott auf eine Art und Weise zu uns und hilft uns, die gar nicht in unser Schema reinpasst. Die, ja, alle Erwartungen sprengt, die Perspektive erweitert. Und daher die letzte Frage an dich heute. Bist du bereit, mit einer neuen Perspektive auf Gott zu schauen? Kannst du dir sogar vorstellen, Gott vielleicht in einem Moslem oder in einem Buddhisten zu treffen? Kannst du dir vorstellen, Gott aus einer Richtung zu treffen, zu begegnen, dir helfen zu lassen, die du nicht erwartest? Das waren meine drei Fragen, die ich heute euch mitgeben wollte. Bist du dir deiner Perspektive auf die Welt bewusst? Bist du bereit, deine Perspektive zu überwinden und dich jammern zu lassen? Und bist du bereit, mit einer neuen Perspektive Gott zu begegnen? Ich würde zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und danach hören wir ein kleines Vortragslied. Genau. Danke, Papa, für diese Geschichte. Danke für diesen Sonntag, den wir hier haben dürfen und für die Perspektiven, die du sprengst, dass du so viel größer bist, dass du größer bist als alle Schubladen, die wir vielleicht haben. Und dass wir auch diese Schubladen hinter uns lassen können, wenn wir anderen Menschen begegnen können. Dass wir dadurch Begegnungen mit Menschen erfahren können, die wir sonst überhaupt nicht kennenlernen würden, mit denen wir uns überhaupt gar nicht treffen würden. Danke, dass du ein Gott bist, der Grenzen sprengt. Amen.